Halleluja, Jesus ist der Herr. Seid willkommen, alle, die mit die Konferenz der Jugendlichen, alle, die uns hören in Portugal, hier in Deutschland. Ich spreche direkt vom Bukaffee hier in Deutschland mit den Geschwistern aus Deutschland und auch die von Portugal. Wir haben Portugal und Deutschland. Wegen der Pandemie haben wir diese Gruppen gemacht. Und alle Geschwister, die uns über Zoom Mitteil haben. Und ihr könnt, wir sind sehr froh mit der Jugendkonferenz. Wir haben eine große Erwartung, dass der Herr mit uns spricht. Der Max hat uns geführt hier im Lob, in den Lobliedern, und er sagte noch, wie wunderbar es ist, eine Jugendkonferenz zu haben und dass wir daran teilhaben dürfen. Wir wollen euch auch erinnern, heute ist der Tag des Herrn. Wir machen auch die Spende. Wir haben ein Bankkonto direkt für die Konferenz. Die werden das Bankkonto für die Konferenz. In Portugal haben sie viele Ausgaben gehabt, um den Geschwistern zu helfen, diese Ausgaben der Konferenz. Und eine große Sache, um zu spenden, ist der Expo Livro, der Expo Buch. Dort in Torres Vedras in Portugal haben wir schon die Möglichkeit gehabt zu spenden. Aber wenn du noch nicht die Möglichkeit hattest, die Spenden zu machen für das Expo-Buch, wir können sogar für diese die WhatsApp-Nummer, dass du schreibst und die Spenden. Nur ein Bruder verwaltet diese WhatsApp von den Spenden. Du schickst zu dieser Nummer, WhatsApp-Nummer, es wird das erscheinen. Da ist die Telefonnummer von diesem Telefonnummer. Da gibst du deine Gelübde hin und da wirst du auch geführt oder es wird dir gezeigt, wie du spenden sollst. Expo Buch hat es in Brasilien viele Gemeinden gegründet. Jetzt ist es die Zeit von Europa. Das Expo Buch kommt jetzt nach Europa. Wir werden zusammenbringen unsere Spenden und auch dafür beten und auch unsere Zeit dafür geben. Jetzt die erste Botschaft der Jugendkonferenz. Sende einfach ein Wort und mein Junge wird Matthäus Kapitel 15. Matthäus 8. Matthäus Kapitel 8. Der Vers. Matthäus Vers 8, Kapitel 8, Vers 8. Aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Das Wort Gottes, das macht uns gesund. Ein Wort Gottes ist schon ausreichend, um uns gesund zu werden. Ich werde mit dem Zenturion beginnen, mit dem Hauptmann. Matthäus 8, Vers 5. Als er aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach, Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Es sieht so aus, das ist so nicht so normal ist. Der Herr sagt, ich gehe hin und werde heilen. Aber der Hauptmann sagte, nein, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Sprich nur ein Wort, sende nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Lukas 7. Das hat mir sehr viel Licht geschenkt. Lukas 7, Vers 2. Als es aber von Jesus hörte, sandte er Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn, dass er komme und seinen Knecht gesund mache. Er sandte erstmal die Ältesten der Juden, Menschen, die Autorität haben. Vers 4. Als diese aber zu Jesus hinkamen, baten sie ihn inständig und sprachen, es würdig, dass du ihm dies gewährst, denn er liebt unsere Nation und er selbst hat uns die Synagoge erbaut. Der Hauptmann gab den Juden Geld. Jesus, komm und hilf, denn er hat für uns Spenden gemacht. Er ist würdig, er ist würdig. Er verdient es. Jesus ist so einfach, er kannte jede Situation, aber er ging hin. Als er aber schon nicht mehr weit von dem Haus entfernt war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm. Jetzt gingen Freunde vom Hauptmann und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Darum habe ich mich selbst auch nicht würdig gehalten, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, und mein Diener wird gesund werden. Die Juden sagten, er ist sehr würdig, aber was dachte der Hauptmann von sich selbst? Ich bin nicht würdig. Er war sehr berührt, dass Jesus zu ihm nach Hause kam. Er merkte die Heiligkeit, wie heilig der Herr Jesus war. Und er sagte, schick nur ein Wort, es ist ausreichend. Und mein Diener wird gesund werden. Vers 8. Denn auch ich bin ein Mensch, unter Befehlsgewalt steht. Und ich habe Soldaten unter mir und ich sage zu diesem, geh hin und er geht und zu dem anderen, komm und er kommt und zu meinem Sklaven, tu dies und er tut. Wenn du dem Sklaven sagst, der General muss sagen, geh hin und kämpfe zu den Soldaten, mag sein, dass du stirbst. Aber, oder komm her und mach, tu was anderes. Der Hauptmann hat diese Autorität. Der Herr Jesus, kaum einer hat sich über Jesus gewundert. Und Jesus wunderte sich über ihn. Ich sage euch, selbst in Israel habe ich so einen großen Glauben nicht gefunden. Und als die Abgesandten in das Haus zurückkehrten, fanden sie den Knecht gesund. Der Hauptmann merkte, was Jesus sagte. Alles, was Jesus sagte, würde geschehen. Das Wort, das aus Jesus hinausgeht, ist so kostbar, dass er nicht mal gegenwärtig sein muss, sondern mein Diener wird schon gesund werden. Sende nur ein Wort. Und die Situation wird sich schon lösen. Was bedeutet das? Die Römer, was ist der Background? Besonders diese, die Autorität hatten unter den Römern, die verständigen sich schriftlich mit einem Siegel. Nur der General durfte öffnen und vom General kam eine Bestimmung. Und der Soldat öffnete den Siegel und was immer der General geschrieben hat, musste er tun. Der General sagte, du musst diese Stadt angreifen. Meinst du, der Soldat dachte, manchmal gab es sogar einen Brief, du sollst dich selbst töten. Und der Soldat hat sich selbst getötet. Die gaben sehr viel Acht auf das Wort eines Hauptmanns. Du sollst nicht tun, was so Böses tun, aber was ich sagen will, ist, dass das Wort, dass der Hauptmann so eine Macht hatte im Wort. Und genauso merkte der Hauptmann, das, was Jesus sagt, wird wirksam sein. Warum wunderte sich Jesus? Die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben das Wort des Herrn Jesus nicht acht gegeben. Für die war es nur noch eine Idee, noch eine Lehre, genau wie die von den Rabbinern, ob du dem glaubst oder nicht. Und die diskutierten mit Jesus. Aber Jesus war Gott im Fleisch geworden. Er spricht zu dir. Und du sagst, ah, ist es wirklich so? Ah, ich stimme nicht zu. Er ist ja von Nazareth. Wer ist seine Mutter? Ich kenne die Mutter und kenne den Vater. Wie oft haben sie das dem Herrn Jesus gesagt? Aber dieser Hauptmann, der Hauptmann sagte, sprich nur ein Wort. Und der Herr muss mit uns reden. Auch wenn es nur ein Wort ist, während dieser Konferenzen. Der Herr wird viele Worte sprechen in dieser Konferenz. Aber sprich wenigstens ein Wort zu mir, Herr. Wenigstens ein Wort zu mir. Sprich zu mir. Ich will dein Sprechen hören. Das Wort des Herrn, wenn es zu dir kommt, ändert es dein Leben. Es macht dein, es bringt dein Leben kopfüber. Es ändert dein Leben. Denn das Wort ist Gott selbst. Sie kommt aus Gott und ist Gott selbst. Herr, schicke nur ein Wort. Sende nur ein Wort und ich werde gesund werden. Wer will gesund werden? Sende ein Wort zu mir. Sprich zu mir. Oh, Herr Jesus. Der Herr spricht so viel. Wir müssen zustimmen, dass wir sehr viel Sprechen des Herrn haben. Der Herr ist nicht so kleinlich in seinem Sprechen. Er spricht so viel, auf so vielen Arten, Weisen. In Hebräer steht es, wie viele Art und Weisen er spricht. So viele Botschaften, so viel Wort des Herrn. Aber die Sache ist, hörst du, was der Herr spricht? Der Herr spricht. Ja, er spricht. Bist du dabei zu hören? Das Erste, hörst du die Botschaft? Wenn du die Botschaft hörst, ist schon eine gute Sache. Wenn du die Botschaft hörst, hörst du aber auch die Botschaft, die hinter der Botschaft ist. Hörst du, was Gott zu dir reden will? Hörst du das Wort Gottes als Gott selbst? Das ist die Sache. Matthäus 13, der Seemann ging hinaus zum Aussehen. Wir haben jetzt eben dieses Lied gesungen, der Seemann ging hinaus zum Sehen. Der Matthäus 13 spricht vom Seemann. Das erste Gleichnis, der Vers 4. Indem er säte, fiel einiges an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und sogleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen sprossen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht, das eine 100, das andere 60 und das andere 30-fach. Als der Herr dieses Gleichnis erklärte, so oft jemand das Wort vom Reich hört, dass der Samen ist das Wort des Reiches. Wenn er das Wort des Reiches spricht, sät er Samen in deinem Herzen. Er sagt, dass diese Erde dein Herz ist. Und alle, die das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt es weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an dem Weg gesät ist, bei dem aber auf der Steinige gesät ist. Dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er aber hat keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt. Der Same ist das Wort des Reiches und die Erde ist unser Herz. Der Same und die Erde sind so verschieden. Wenn du chemisch das analysierst, der Same hat verschiedene Eigenschaften und die Erde hat andere Eigenschaften, verschiedene Elemente, die Erde an sich hat kein Leben in sich, aber der Same braucht die Erde, um Leben hervorzubringen. Die Erde, lieber Jugendlicher, ist das Herz. Das Herz selbst hat kein Leben, aber das Herz hat alles, damit Leben hervorkommt. Aber du musst den Samen des Lebens empfangen. Das Wort des Reiches, wenn es zu dir kommt in deinem Herzen, wird es Leben hervorbringen. Und dein Herz wird anfangen, Frucht hervorzubringen. Jugendlicher, Gott will den Samen des Reiches in dich hineinsehen. Dieser Konferenz wird der Herr viele, viele Samen sehen. Aber dieser Seemann ist nicht so intelligent. Ihr werdet es verstehen. Warum? Warum wird der Samen einfach so wegwerfen? Wo Dornen ist, wo Steine sind, an dem Weg. Aber ich habe gemerkt, in Wirklichkeit, das Wort Gottes ist nicht kleinlich. Gott sät das Wort für alle Menschen. Er braucht nicht das Wort in sich aufhalten, sondern das Wort Gottes ist so reich, so großzügig, je mehr aussieht, umso mehr Wort gibt es. Und er sieht es aus für alle, die hören wollen. Wenn wir die dynamische Kolportage gehen, wir sehen die Bücher aus. Ah, dieser ist würdig, dieser ist nicht würdig. Nein, sehe aus, sogar für die Menschen beten. Suche nicht aus, lass Gott aussuchen. Du siehst einfach aus. Du siehst einfach aus, lass den Samen fallen. Aber du brauchst dir keine Sorgen. Fange nicht an zu denken, diese Erde ist gut, diese Erde ist nicht gut. Sucht nicht aus. Lasst uns einfach das Wort aussehen, aber nicht auch kleinlich, sondern reichlich aussehen. Er spricht zu allen das Wort. Jesus sprach zu allen das Wort. Auch diesen, die nichts hören wollten. Was wichtig ist in der Geschichte, ist nicht so wichtig, dass der Samen, ein Landwirt, der wird den Samen nicht irgendwo hinwerfen. Was rar ist, ist eine gute Erde. was schwer ist zu finden, ist eine gute Erde. Das ist das, was der Herr in dieser Konferenz in dir finden will. Eine gute Erde. Und unser Herz ist weit weg, eine gute Erde zu sein. Es gibt so vieles in unserem Herzen, dass es hindert, dass der Herr Frucht, dass der Same Frucht bringt. Das Wort des Herrn hat Kraft. Wer glaubt, dass das Wort Gottes Kraft hat? Hebe die Hand hoch. Aber warum hat das Wort Gottes keine Kraft in deinem Herzen? Weil dein Herz nicht richtig ist. Es gibt kein Problem mit dem Wort. Das Problem ist nicht mit dem Samen, sondern mit der Erde. Der Herr spricht. Er spricht sein Wort. Wie ist dein Herz? Wie ist deine Erde? Stell diese Frage dir selbst und reinige dein Herz. Jetzt werde ich beginnen. Ich will die Botschaft jetzt richtig beginnen. Wir haben fröhlich zu sein, fröhlich zu sein. Der Herr gibt dir die. Du musst ein Jugendlicher, ein glücklicher Ehemann sein, glücklicher Student. Dieser Bruder ist verrückt. Matthäus 5. Matthäus 5, 2. Eine Herausforderung. Matthäus 5, 2. Glückselig. In King James lese ich ein Wort. Glückselig in Griechisch, das bedeutet glückselig zu sein, was viel höher ist, als was um dich herum ist. Dass du genießt, auch unter den Problemen, den alltäglichen Problemen. Du bist glücklich. Das erste Wort, was er sagte, glückselig. Sei glückselig. Aber sei sehr glückselig. Das viel höher ist als die Probleme. Das ist unsere Herausforderung, glücklich zu sein, glücklich zu sein. Dafür hat der Herr dich gerufen. Bist du nicht froh? Das christliche Leben ist ein glückliches Leben. Das ein Leben, was glücklich ist, höher als die Das ist nicht wie ein wenn du was Spannendes erlebst, Testosterone, diese Das ist glücklich sein, was vom Herzen herauskommt. Du kannst es nicht erklären. Es gibt auch keinen Preis. Es gibt keinen Preis. Du kannst es nicht bezahlen. Das ist etwas Himmlisches. Das ist ein tiefes Empfinden aus dich heraus. Es ist so gut, dass wir das Leben des Reiches leben. Das füllt uns mit Freude. Es gibt schwere Situationen, genauso wie eine Speise, die gut, du musst etwas Salz geben, etwas Pfeffer geben, etwas das geben, etwas das geben. Wenn du nur Süßes isst, nur süß, wird dir Zahnplomben geben. Du brauchst ein ausgeglichene Nahrung. Du musst auch Möhren essen, ein Obst essen, eine ausgeglichene Nahrung. Nicht nur Hamburger mit Pommes frites. Manchmal schmeckt's gut, aber du musst auch so genauso unser christliches Leben. Wir müssen süße Erfahrungen, aber auch bittere Erfahrungen. Ah nein, sag das nicht, Bruder, sag das nicht. Zum Beispiel Kaffee. Als ich jung war, mochte ich keinen Kaffee, aber jetzt liebe ich Kaffee. Nicht nur wegen Bukaffee, weil wir ein wunderbares Kaffee haben, aber Kaffee ist bitter. Es ist gut. Wenn du aber jung bist, magst du nur, was süß ist. Aber dann lernst du, einige Situationen sind nicht so süß, aber die sind auch gut. Suche nicht nur, was süß ist, suche die Gegenwart des Herrn. Und der Herr wird dir alle Arten von Erfahrung geben. Du wirst ein vollständiges Essen haben und voller Glücklichkeit, die viel größer ist als irgendeine äußerliche Situation. Ich erfahre das. Auch in den Trübsalen bin ich glückselig. Ich will euch mein Zeugnis geben. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin ein glücklicher Christ. Ich liebe den Herrn. Ich liebe die Gemeinde. Ich liebe die Geschwister. Ich will, dass du auch glücklich bist. Was wir hier reden, ist nicht nur eine Botschaft zu sagen. Wir wollen, dass ihr glücklich seid. Wir werden traurig, wenn wir traurige Jugendliche sehen. Aber du wurdest geschaffen, um glücklich zu sein. Und wie werden wir glücklich sein? Matthäus 5 ist ein Rezept, glücklich zu sein. Aber wenn du hier siehst, dieses Wort glückselig, viele Verse, die zeigen, wie du glücklich sein kannst. Sehr oft glückselig, 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 glückselig. Das ist ein Rezept, um glücklich zu sein. Du brauchst nicht so. Lese Matthäus 5. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Dieses Armsein hier, ich werde jetzt was anderes lesen, was es bedeutet. Arm im Geist zu sein, ist nicht nur, sondern so von tiefen herein befreit zu sein, nicht an den alten Dingen festzuhalten, sondern sie freigeben zu lassen. Arm zu sein im Geist ist nicht nur erniedrigt zu sein, ah, oh, ich Armer, nein, sondern befreit zu sein, in dem Geist befreit zu sein, in dem Tiefen unseres Seins. Du hast ein Loch, du hast ein Loch, aber ein befreites Loch, um die Dinge Gottes zu empfangen. Du musst befreit werden von allen alten Dingen. Du halte nicht fest an alten Sachen. Wenn du alte Dinge festhältst, fängst du an, bitter zu werden. Je mehr die Zeit vergeht, die älteren Leute, du kannst merken, sie werden trauriger. Warum? Sie halten fest an so vielen Dingen. die haben so viele schlechte Empfindungen von schlechten Erfahrungen, die sie die ganzes Leben hatten. Da fangen sie an, traurig zu werden und traurig zu werden. Geschwister, willst du glücklich sein, musst du lernen, dich zu entleeren, aus deinem Herzen herauszubringen. Alles, was negativ ist, alles, was dich nach unten bringt, alle schlechten Erfahrungen, die guten Erfahrungen auch. Manchmal muss man auch von den guten Sachen sich befreien. Wer hat keine schlechten Erfahrungen? Alle haben. Einige von euch hatten einige sehr traumatische Erfahrungen. Wir kennen das. Wenn du eine sehr starke Erfahrung hast, es wird schwer, sich davon zu entleeren, und es gibt sogar psychologische Probleme. Das erste ist, sich zu befreien, das zu verlassen. Aber Gott ist so wunderbar. Die älteren Menschen, die fangen an, traurig zu werden. Und wenn sie ganz alt wird, fängt sie an, vergesslich zu sein. Und diese Menschen, diese Alten, und die fangen sich an, mehr zu freuen, wenn sie vergesslich werden. Und sie freuen sich mehr. Dann fangen sie an, zu lachen. Das ist interessant. Der Druck von unserer Erfahrung kann uns traurig machen, bedrücken. Dieser Vers ist so eine Perle, eine wunderbare Perle für uns. Wir müssen lernen, uns zu entleeren, um glücklich zu werden. Und sich zu entleeren, es gibt das alltägliche Entleeren. Was bedeutet das? Jeden Tag, du beginnst den Tag, in dem du den Herrn anrufst. Sobald du aufstehst, bevor irgendwas anderes geschieht, tu eine Atmung des Lebens. Lasst uns... Oh, Herr Jesus! Oh, Herr Jesus! Herr Jesus! Dann nimmst du die tägliche Speise und du fängst den Vers zu beten, lesen. Dann entleerst du dich schon. Ich habe nichts getan. Aber eines Tages sagt ein Bruder, während der Nacht gibt der Feind dir so, so viele Dinge in deinem Verstand. Du schläfst gut ein, aber du wachst auf und so bedrückt. Und du musst schon aufstehen und den Herrn bitten, dass er dich wäscht, eine neue Erfahrung mit dem Herrn zu haben. Und sage deine Liebe dem Herrn und dann entleerst du dich. Und die wöchentliche Entleerung ist, wenn du zum Tisch des Herrn kommst. Du sagst, die vergangene Woche war gut, aber die nächste wird noch besser werden. Du lässt, was in der vergangenen Woche war. Es gibt aber auch von Konferenz zu Konferenz. Es ist sehr wichtig, dich zu erlehren. Jede Konferenz ist so ein Meilenstein für unser Leben. Wir entleeren uns vom vergangenen Leben und wir bekommen frisches Wasser. Und jetzt endet das Jahr und auch eine Buchhaltung machen. Was Vergangenes ist vergangen, jetzt kommen wir ins neue Jahr. Und manchmal geschehen auch Sachen in deinem Leben. Du hast eine neue Arbeitsstelle, du musst alles wieder neu beginnen. Du bist umgezogen, sogar in ein neues Land. Du musst eine neue Erfahrung haben. meine eigene persönliche Erfahrung, als ich nach Deutschland kam, war mich sehr zu entleeren. Ich war in Brasilien, ich war sehr nützlich, ich habe Botschaft gegeben, ich predigte das Evangelium, ich kümmerte mich um familiäre Versammlungen, und ein Bruder aus meiner Gemeinde sagte, nein, ich finde, das ist nicht richtig. Aber ich musste alles lassen, was ich hatte. Aber ich hatte einen ganz starken Ruf nach Deutschland. Ich musste alles lassen, wofür ich nützlich war dem Herrn. Ich wirkte für den Herrn. Ich musste mich entleeren und herkommen. Die ersten Jahre waren sehr schwer. Ah, ich war dort, ich diente dir, aber ich kam her. Es war wie der Same, der in die Erde gesteckt wurde. Wo ist der Bruder? Der ist verschwunden. Viele Zeit lang geschah nichts, aber eines Tages fing es an, Frucht zu bringen. Das ist die Kraft des Lebens. Wir können das nicht verstehen, das ist eine geistliche Erfahrung. Halte nicht zurück. Philipper 2, Philipper 2. Wenn man den Geist, Philipper 2, 2, 5, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Eine andere Übersetzung sagt, da er Gott war, er hielt nicht, dass er, obwohl er Gott war, hielt er nicht daran fest. Er hat sich entleert. So eine starke Entleerung. Er kam auf Erden und wurde ein niedriger Mensch. Er ist geboren worden in einem Stall, in einem dreckigen Ort. Meint ihr, dort gab es Masken? Nein, es gab dort nichts. Gott hat vorbereitet, dass die gingen nach Jerusalem, und es kamen die Weisen vom Morgenland, und dann kamen die Weisen an, aber sie mussten sich erlehren. Der Herr Jesus musste sich entleeren, Satan nicht. Satan wird immer voll. Er hält in sich alles, was er hat. Er will immer größer, immer größer, immer stärker sein. Der Herr Jesus hat das Umgekehrte gemacht. Er hat sich immer wieder entleert und als Diener, er wurde zum Diener. Er hat sich selbst entleert. Der Herr Jesus hat als erster das eigene Wort praktiziert. Er war arm im Geist. Er war nur da, um den Willen des Vaters zu tun. Er war Gott selbst. Aber er hat nie gestritten, Gott zu sein. Oft wurde er gar nicht verstanden. Er wurde immer missverstanden. Andere wollten ihn zum König machen und er ging weg. Er wollte gar keine Position. Er wollte nur den Willen des Vaters tun. Das ist ein Schlüssel für dein christliches Leben. Lerne zu entleeren. Halte nichts fest in deiner Hand. Wenn du meinst, du bist nützlich für Gott, entleere dich. Entleere dich. Entleere dich. Bedeutet nicht, du sollst aufhören zu dienen, aber nimm alle Stolz heraus, Stellung, die du meinst, die du hast oder du meinst, die du haben solltest, wirf alles weg, Entleere dich, sei ein Jugendlicher, der einfach ist und glücklich ist und entleert ist, der keine Bedrückung hat. Warum sind die Jugendlichen leichter? Weil er alle Türen des Lebens offen hat. Er kann irgendwo hingehen. Er kann ein Feuerwehrlöscher werden, Feuerwehrmann werden oder ein Arzt werden. Du kannst mit irgendeiner Person heiraten. Aber wenn du jetzt... Aber du musst glücklich bleiben. Danke für die Ehefrau, die du gegeben hast. Sag's auch deiner Ehefrau. Danke für die Ehefrau, die der Herr mir geschenkt hast. Das ist sich zu entleeren. Dann fängst du an, nur zu diskutieren. Nein, entleere dich. Sei ein glückliches Ehepaar. Ein glückliches Ehepaar ist, das sich entleert. Bevor du schlafen gehst, versuch alle Probleme zu lösen, dann wirst du glücklich sein. Und entleere dich. 1. Johannes Kapitel 2, 1. Johannes Kapitel 2, 2, 15 bis 17. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Es gibt die Welt da draußen, die Welt, die sündige Welt, der Lust, aber es gibt auch religiöses Welt. Und Vers 16, denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Was in der Welt ist, beginnt mit der Begierde des Fleisches. Was sind die Begierden des Fleisches? Die Begierden des Fleisches sind die Notwendigkeiten deines Leibes. Dein Leib wurde von Gott geschaffen, aber Satan hat es usurpiert. Diese Notwendigkeiten, diese Bedürfnisse deines Leibes. Das erste ist die sexuelle Lust. Die sexuelle Lust an sich ist keine Sünde. Die sexuelle Lust wurde von Gott geschaffen und hat Teil an unserem Leib. Aber der Feind gebraucht es, um dich zu den Dingen der Welt zu führen. Um Sex zu machen außerhalb deiner Ehe. Das ist Sünde. Das sind die Lüste des Fleisches. Du isst die ganze Zeit Hunger zu haben, das ist ein Bedürfnis des Leibes oder ein Komfort. Aber wenn du nur in deinem Komfort, alles muss wunderbar sein. So ein schlechtes Kissen. Und dein Vater kauft dir ein neues Kissen und das ist auch schlecht. Du lebst nur dafür, für deinen Komfort. Du darfst Komfort haben. Aber mache nicht dein Komfort höher als den Herrn. Vielleicht magst du nicht so sehr dein Bett, aber du bist in der Konferenz. Was ist wichtiger, dein Komfort oder dem Herrn zu dienen? Dem Herrn zu dienen. Unser Komfort ist nicht immer so wichtig, dass wir dem Herrn nicht dienen wollen. Noch eine Sache. die Begierden der Augen, die Lust der Augen, Begierden des Augens. Das bedeutet, du hast einige Wünsche in deinem Herzen, aber du gibst deinen Augen, deinen Herzen Freiheit zu wünschen, was du willst. Und es gibt so viele Marketing, so viele, die geben dir immer auf, im Internet gibt es immer das, was du haben willst. Und die Begierde des Autos wird entflammt. Ah, das ist so billig, ich werde es kaufen. Ah, diese Kleidung, ich brauche es. Ich brauche es eigentlich nicht, aber ich brauche es. So schön, so schön. Und du wirst aufgewacht, du wachst die Begierde der Augen auf. Und auch die Begierden der Augen von anderen, die Medien im Instagram, achte auch darauf. Das sind die Dinge der Welt. Ich glaube, die Geschwister werden darum mehr reden. Hochmut des Lebens. Das bedeutet, dass du das, was du hast, oder wenn du unbedingt Dinge haben willst, du willst reich werden, unbedingt reich werden. Ich will Geld haben. Gib mir Geld, gib mir Geld. Wofür? Damit du mehr und mehr kaufen kannst, besser essen kannst, mehr Komfort haben. Dann fällst du in dem Zyklus der Welt. Es gibt ja kein Problem zu arbeiten und auch, aber habe Acht auf den Hochmut von deinem Haus, so luxuriös. Du zeigst allen, wie viel Geld du hast. Oder du hast das nur, habe gute Berufe. Wir brauchen Menschen, die spenden, aber benütze dein Geld, um zu spenden, um einen Schatz in den Himmel zu kaufen. Die Welt vergeht. Die Welt vergeht. Ich mag so gerne diesen Jungen. Ich werde sterben. Ich werde sterben, wenn er nicht mich anschaut. Du stirbst nicht. Du wirst nicht sterben. Ich war auch schon mal jung. Ich verstehe das. Jetzt bin ich jung. Ich bin länger jung. Oh, dieses Mädchen, oh, sie muss mich anschauen, sonst sterbe ich. Du wirst nicht sterben. Das wird vergehen. Vielleicht bist du traurig, dass ich das sage, aber es lohnt sich nicht, darum zu leiden. Auch die Begierden des Fleisches, das geht weg. Sei nicht Sklave davon. Sei ein Diener Gottes. Aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Lasst uns in die Dinge des Reiches investieren. Jetzt möchte ich über die menschliche Tradition sprechen. Wir müssen davon uns auch entleeren. Matthäus 15. Dann kommen Pharisäer und Schriftgelehrten von Jerusalem zu Jesus und sagen: Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten, denn sie waschen dir ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen? Diese Frage scheint so gut zu sein. Aber sie übertreten die Überlieferung. Die Tradition ist nicht ein Gesetz Gottes. Du kannst nicht übertreten, was nur eine Überlieferung ist. Du kannst nur ein Gesetz übertreten, aber besonders jetzt während der Covid-Zeit ist es gut, Hände zu waschen. Es ist nicht eine Sache der Hygiene wie heute, sondern bei den Juden, die meint, vielleicht habe ich jemanden berührt, der nicht Jude war, oder irgendwas berührt, was ein Nicht-Jude berührt hat. Und deswegen mussten sie ihre Hände waschen, von allem, was nicht jüdisch war. Vers 3. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Warum übertretet auch ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Das Gebot Gottes, das musst du folgen, das darfst du nicht übertreten. Aber wegen der Tradition hast du ein Gebot Gottes übertreten. Und hier spricht er über Vater und Mutter zu ehren. Vers 5. Ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, eine Opfergabe sei das, was du von mir an Nutzen haben würdest. Der braucht seinen Vater oder seine Mutter nicht zu ehren. Und ihr habt so das Wort Gottes ungültig gemacht, um eurer Überlieferung willen. Das ist wie ein Witz, aber sie mussten sich um die Eltern kümmern. Das war etwas Ehrenhaftes. Aber wenn sie kein Geld hatten, konnten sie nicht sich drum kümmern. Sie spendeten ein Geld dem Tempel und sie sagten dem Vater und der Mutter: Ah, ich kann mich nicht um dich kümmern, weil ich dem Tempel gespendet habe. Und Vater und Mutter sind gestorben. Und dann verhandelten sie mit den Schriftgelehrten und Pharisäern, um dieses Geld wieder an sich zu bringen. Das war deren Tradition, das war ihre Überlieferung. Das ist Art und Weise, wie sie das machten, um kein Geld zu verlieren mit den Älteren. Das ist so ein böses Herz, ein böses Herz. Aber ihr habt ihr geht gegen das Wort Gottes. Vater und Mutter zu ehren bedeutet, du kümmerst dich um Vater und Mütter. Du darfst nicht deinem Vater gehorchen, wenn er sagt, nein, du darfst nicht an Jesus glauben. Nein, nicht das. Du kannst sagen, ich glaube an Jesus, aber trotzdem den Vater und Mutter ehren. Besonders hier mit Gütern. Was taten sie? Sie haben das Gebot Gottes wegen der Überlieferung übertreten. Die Tradition wurde so stark, dass sie nicht mehr das Wort Gottes lesen. Heute sind wir am 26. Dezember. Wir sind jetzt schon von Weihnachten. Weihnachten ist eigentlich nicht biblisch, nicht von der Bibel. Du siehst nicht den äh, den Weihnachtsmann oder der 24. Dezember ist nicht der, als Jesus geboren ist. Jesus ist aber im Frühling geboren, nicht im Winter. Die Hirten würden nicht draußen sein oder im Winter. Aber es ist eine Tradition, die sehr stark ist in Europa von Weihnachten. Und alle gehorchenden Traditionen, ich feiere nicht Weihnachten, ich habe keinen Weihnachtsbaum. Meine Kinder fragten, warum haben wir keinen Weihnachtsbaum zu Hause? Du musst sie zeigen, das hat nichts mit der Bibel zu tun. Wenn du die Geschichte siehst, ist es sehr hässlich. Falle nicht in die menschliche Tradition. Du hier zum Beispiel, sie gehen nur einmal in die Kirche pro Jahr am 24. Jetzt bin ich gut mit Gott. Ich bin am 24. Dezember in die Kirche gegangen. Du folgst der Tradition und vergisst das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist voller Kraft, aber du kannst das Wort Gottes zunichte machen wegen der Tradition. Das Wort Gottes dann hat nichts mehr mit dir zu tun, wenn du nur der Tradition folgst. Die Tradition verschwemmt mit vielen Dingen, die nichts mit dem Wort Gottes zu tun hat. Bewässert. In Matthäus 13 wird Unkraut im Acker gesät und auch im Senfkorn. Das ist alles Vermengung, Vermischung. Das siebte Gleichnis ist, weil vielleicht weißt du nicht, wie kostbar das Wort Gottes im Gemeindeleben ist, ohne Vermischung. Ein bisschen Vermischung macht nichts, Geschwister. Das Wort macht uns ein bisschen das macht nichts, wenn du Sauerteig einmischst. Und oft kritisierst du andere, weil sie nicht die Traditionen folgen. Lass uns zum Wort, zum reinen Wort Gottes wenden. Sie hat die Kraft, dein Leben zu ändern. Und die Vermischung, die Vermengung vom Wort Gottes mit Traditionen benutzt Satan, um die Kraft des Wortes Gottes zu nehmen. Komm zurück zum reinen Wort Gottes. Lasst uns nicht das Wort Gottes zunichte machen wegen den Überlieferungen der Menschen. Noch ein Aspekt, sich zu entleeren und auch von den Sorgen des Lebens. Matthäus 6, Vers 25. Deshalb sage ich euch, sagt nicht, besorgt für euer Leben. Seid nicht besorgt für euer Leben. Gott will, dass du dich freust, glückselig bist. Ein besorgter Mensch ist nicht, ein Mensch voller Sorgen ist nicht glücklich. Seid nicht besorgt für euer Leben. Dieses Leben hier ist das menschliche Leben, das leibliche, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Vers 27. Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in seiner Herrlichkeit bekleidet war. Vers 31. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass er dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Dieses Wort befreit uns von allen Sorgen. Was werde ich essen? Was werde ich trinken? Lasst uns entleeren. Was werde ich anziehen? Lasst uns entleeren. Mit wem werde ich heiraten? Lass dich entleeren. Nimm alle Sorgen, vertraue dem Herrn, suche die Gegenwart des Herrn und der Herr wird dir das Beste geben. Sorgen zu haben hilft dir nicht, wenn du eine Prüfung machen musst. Ich bin so voller Sorgen, das sucht dich nicht. Das stört dich sogar mehr. Du weißt dann gar nicht, was du schreiben sollst. Vor einer Prüfung lerne den Herrn anzurufen. Lerne die Ruhe zu finden in dem Herrn. Lasst uns von aller Sorge uns befreien. Philipper 4, 6. Philipper 4, 6. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. 1. Petrus 5, 6 bis 8. Demütigt euch nun unter der mächtigen Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Werft alle eure Sorge auf euch, wie ein Fußballspieler, der ins Tor den Ball wirft. Lasst die Sorge nicht dich einnehmen, sondern nimm die Sorge und werfe sie. Werfe sie. Werfe sie auf den Herrn, denn er ist besorgt für euch. Lass nicht das Herz voller Sorgen sein. Werde nicht stolz. Ich muss diese Situation lösen. Unser Stolz macht uns so besorgt. Wenn du dem Herrn vertraust, wirst du dich dem Herrn befreien und du wirst dich befreien von und du wirst merken, er kümmert dich um dich. Deine Verantwortung ist, sich um die Dinge Gottes zu kümmern und er wird dir alles geben, was du brauchst. Wenn der Herr dir was gibt, müssen wir auch lernen, sich um das zu kümmern. Wir dürfen es nicht irgendwie du musst dich um deine Ehe kümmern, nicht irgendwie behandeln. Aber wir müssen alles vom Herrn empfangen. Alles, was in unserem Leben geschieht, kommt vom Herrn. Seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Feind Gottes ist wie ein brüllender Löwe und er sucht dich zu verschlingen. Aber gemäß dieser Verse, wen fängt der brüllende Löwe? Der voller Sorgen ist. Wir haben unseren Hund trainiert, wenn du neben einem Hund, wenn du Angst hast von einem Hund, dann kommt er auf dich drauf, dann darfst du keine Angst haben. Dann hat der Hund, wird er dich nicht, der Feind will dich fangen. Weißt du, was das Beste ist? Werde nicht besorgt um irgendwas. Entleere dich. Nimm alle Sorgen. Dann wird der Feind nichts haben, wie er dich fangen kann. Sei glücklich. Werde nicht voller Sorgen. Befreie dich von aller Sorge. Genieße den Herrn. Nichts in deinem Leben. Jesus ist der Herr. Ich musste noch einiges sagen, aber das ist schon gut. Lasst uns diesen Weg der Glücklichkeit folgen. Willst du glücklich sein? Lasst uns glücklich sein, indem wir anfangen, demütig zu sein im Geist. Denn diesen ist das Reich des Himmels. Warum ist es wichtig, sich zu entleeren? Weil unser Herz so voller Steine ist, Dornen hat. Du musst dich entleeren davon, um das Wort zu empfangen und glauben. Und glauben dem, was Gott dir sagt. Sonst hörst du das Wort nur als wie eine Lehre. Du gehst zur Schule und du hörst, was die Lehrerin sagt, in Portugiesisch, Deutsch, Mathematik, und du lernst und du lernst. Du hast so vieles gelernt. Aber dann lernst du. Du gehst zur Schule, du hörst alles das. Es sieht so aus, als würde diese Sache nicht dein Leben ändern. Aber du vergisst alles das, was du gelernt hast. Lass uns nicht das tun, was mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes will dein Leben ändern. Jedes Wort, das Gott dir sagt, ändert dein Leben, ist wichtig für dich. Ich sage nicht, dass du nicht in der Schule aufpassen musst. Aber das Wort, was Gott uns sagt, ist so wichtig. Du darfst das nicht behandeln wie in einer Schule. Die Schriftgelehrten taten so, die Lehre das, ich stimme zu oder stimme nicht zu. Wenn Gott was sagt, das hat er schon gesagt. Du musst Amen sagen dem Wort Gottes. Es ist anders. Zum Beispiel, wenn du einen Kurs machst, einen Beruf lernst, du lernst, sich Pfleger zu werden, du musst Acht geben. Stell dir vor, du achtest nicht drauf, jemand kann dann sterben. Es ist wichtig. Es ist wichtig für dein Leben. Einige lernen, machen auch Führerschein. Du musst Acht geben, sonst wirst du einen Unfall machen. Du musst lernen, wie du ein Auto fährst. Die Lektionen, die wir vom Herrn lernen, sind wichtig. Und die Worte, die der Herr uns spricht, sind so wichtig für uns. Höre sie nicht nur als eine Lehre. Empfange jedes Wort des Herrn Jesus als Wort Gottes, um dein Leben zu ändern, und entleere dich von allem, was dein Herz füllt, und dann wirst du sehr glücklich sein. Amen.